HR Info. Wissenswert.
Schon der römische Kaiser Augustus hatte eine Fossiliensammlung, allerdings ohne die Herkunft der Fossilien richtig einordnen zu können. Wie unser einer heute mit etwas Glück und vor allem mit Geduld zu einer Fossiliensammlung kommen kann, darum geht es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Jedes Zeugnis vergangenen Lebens der Erdgeschichte, das älter als 10.000 Jahre ist, gilt heute als Fossil. Funde, die jünger sind, die also erst nach der letzten Eiszeit abgelagert wurden, diese Funde werden von den Fachleuten als Subfossil bezeichnet. So viel zum Einstieg. Folgen Sie nun aber André Rothe auf der Suche nach den Überresten früheren Lebens auf der Erde.
Fossilien haben leider eine äußerst lästige Eigenschaft. Sie müssen erstmal gefunden werden. Manchmal ist das leicht, manchmal aber auch schwer. Sollten Sie sich gern mal auf Fossiliensuche machen, hat der Fossilienhändler Michael Perner aus Bad Homburg einen entscheidenden Tipp parat.
Natürlich Anlaufstelle Nummer 1 muss man einfach auch nennen, weil es der Wahrheit entspricht, unsere Museen. Das sind immer gute Anlaufstellen, wo eben auch Fachleute vor Ort sind. Des Weiteren gibt es natürlich von Nord nach Süd die sogenannten Besuchersteinbrüche, die aufgrund von Internetrecherche oder vom Fachhändler, vom Wissenschaftler eben auch gerne weitergegeben werden, weil das genau diese Punkte sind oder diese Plätze sind, wo der Fossilienliebhaber, der Freund dieses Metiers, dementsprechend dann wirklich mal körperlich aktiv werden kann und sich das Ganze händisch antut.
Einer der ersten Ansprechpartner in Hessen wäre sicher das Senckenberg-Museum in Frankfurt. Da ist es laut Michael Perner für den Fossilienfreund relativ leicht, seriös dabei zu sein.
Im Falle von Senckenberg, da es ja eine Gesellschaft ist, hat jeder die Möglichkeit, sich über eine Mitgliedschaft im Senckenberg-Museum einzukaufen und dementsprechend auch an Exkursionen teilzunehmen oder zumindest dann Informationen abfragen zu können, die für ihn dementsprechend wichtig sind, wie jetzt wie gesagt, wo kann ich graben, wie kann ich graben, was ist da geeignet, worauf muss ich achten. All diese Informationen bekommt man zum Beispiel im Senckenberg-Museum. Die Mitgliedschaft kommt natürlich auch dementsprechend dem Gesamtinstitut zugute, kann ich nur empfehlen, sich so einer Sache dementsprechend anzunehmen.
60 Euro pro Jahr kostet die Einzelmitgliedschaft. Mit Senckenberg in die weite Welt oder auch nur in die nähere Umgebung. Das wäre also eine Methode, die Suche nach Fossilien richtig kennenzulernen. Aber hier und da ein bisschen Abenteuer und etwas auf eigene Faust zu unternehmen, das wäre doch auch nicht schlecht. Michael Perner zu einem deutschen Hotspot der Fossiliensuche.
Also was ich immer wieder sehr, sehr gerne empfehle, das ist zum Beispiel die Jura-Formation, das sind der sogenannte Besuchersteinbruch im Altmühltal, Sollenhofen, geführt vom Roland Pöschel, ist auch wunderbar übers Internet mit Anfahrtskizze, mit allem zu finden, weil dort diese Zeit, dieses Jura-Meer dementsprechend auch sehr vielfältig ist, tolle, greifbare Fossilien rausbringt, die dementsprechend auch mit relativ geringem Aufwand zu ergraben sind und sie haben in diesem Steinbruch den Herrn Pöschel als Fachmann vor Ort, der ihnen Tipps und Tricks gibt, kann ich nur empfehlen.
Wer wie einst Indiana Jones auf eigene Faust versucht, Fossilien freizulegen, der kann aber auch schnell mal hinter Gittern landen. Denn meistens gehört der Boden ja irgendjemandem, dem Land oder auch Privatbesitzern. Und noch etwas ist zu beachten, meint Michael Perner.
Vom Vorteil ist es natürlich immer, wenn man diesbezüglich vorher Informationen einholt. Wo möchte ich hin? Was habe ich vor? Ist das wirklich legal? Kann mir was passieren? Es ist auch immer eine Frage, auf was wird gegraben? Man sollte der Wissenschaft da natürlich nicht vorgreifen, sollte natürlich auch, wenn irgend möglich, mit der Wissenschaft vor Ort zusammenarbeiten, sich vor Ort in den Museen mal kundtun, mit den Leuten sprechen. Das sind Erfahrungen, die kann ich nur empfehlen, um nachher auch ein hundertprozentiges Spaßerlebnis zu bekommen, ohne böse Folgen.
Dementsprechend ist klar, eigenes und unbeaufsichtigtes Graben in international bekannten deutschen Fossilienstätten, wie zum Beispiel der Grube Messel, ist strikt verboten. Michael Perner nennt zwei weitere Beispiele.
Kommen wir auf das Beispiel Pfalz, sehr wichtiger Bereich in der Evolution, das Perm-Zeitalter steht seit über 25 Jahren unter Naturdenkmalschutz. Da ist jegliche Art von Graben auf strengste verboten, wird mit Gefängnis bestraft. Holzmaden, ähnlicher Fall. Die meisten Spots in Holzmaden sind heute privatisiert, unterstehen auch dem Bergrecht. Dementsprechend sind da, wie gesagt, Erkundigungen einzuholen, was ist wo überhaupt noch möglich. Ansonsten kann es wirklich mit hohen Geldstrafen bis hin zu Gefängnis geahndet werden.
Ohnehin sehen es die Wissenschaftler überhaupt nicht gern, wenn die sogenannten Hobby-Paläontologen in den Forschungsgrabungen herumfuschen. Denn erstens werden mögliche Funde oft zerstört und zweitens werden Schichten und somit Zusammenhänge wie die damaligen Lebensumstände der Fossilien verwischt oder gar ihre genaue Datierung verhindert. Fakten, die für die Wissenschaft mindestens genauso wichtig sind wie das Fossil selbst.
Nun haben Sie sich wirklich an die Spielregeln gehalten und, angenommen, Sie haben den Weg in das wohl gängigste Fossiliengebiet Deutschlands gefunden, ins Altmühltal. Dorthin also, wo einst schon der berühmte Urvogel Archaeopteryx herumgelaufen ist. Nach 4 Stunden haben Sie Glück, denn Sie haben nach dem Spalten von einigen 100 Kalkplatten einen 15 cm großen Fisch vor Augen. Der Betreuer aus dem Steinbruch gibt Ihnen zu verstehen, dass Sie den sogar behalten dürfen. André Rothe.
Ein Fisch aus dem Jura und was nun? In den Museen sieht solch ein Fisch viel perfekter aus als in einem Steinbruch direkt nach seiner Freilegung. Allerdings waren im Museum auch Profi-Präparatoren am Werk. Aber wir haben uns nun ja vorgenommen, das mal schön selbst zu präparieren. Und so geht nach dem Fund die Arbeit erst richtig los. Diesen Satz würde jeder Präparator sofort unterschreiben. Und das, obwohl ein Fossil aus einem Kalksteinbruch vom Altmühltal so gut wie fertig aussieht. Für den Laien jedenfalls. Doch der Museumspräparator Hubert Schöggel widerspricht.
Absolut selten kommt es mal vor, dass wirklich mit einem Schlag, dass der Stein auseinanderbricht und man hat ein fertiges Stück vor sich. Also sag mal von 100, wenn das 2-mal passiert, hast du schon ein Riesenglück gehabt. Im Grunde genommen ist es so, dass jedes Fossil, das man findet, im Grunde genommen auch präpariert werden muss. Und wenn es nur eine kleine Kalkschicht oben drüber ist, wie so ein Hauch, auch die muss dann weg von einer Brachiopode oder Ammoniten oder ähnlichem, einer Muschel und so weiter.
Mit diesem Wissen, dass noch nichts perfekt ist, könnte ich mit meinem gefundenen Fossil nun zu einem Präparator wie Hubert Schöckel gehen, der dann Folgendes macht.
Ja, dann guckt man sich das Material an. Meistens in dem Alter ist es sehr, sehr hart. Und dann macht man sowas fast ausnahmslos eigentlich mit einem Druckluftstichel. Und damit kann man das relativ fein und unterm Pino auch sehr genau aufs Mühe freilegen.
Profis arbeiten also unter dem Mikroskop und mit der Maßeinheit Mühe, sprich Mikrometer, Tausendstel Millimeter. Da braucht man unendlich viel Geduld, denn eine Präparation kann schon mal 800 bis 1000 Stunden dauern, wie bei diesem Objekt.
Ja, das längste waren ist jetzt eigentlich der Hai, da arbeite ich seit 2,5 Jahren dran. Naja, das ist ein sandiger Hai, der auch heute noch lebt, von einer Länge von 5,20 Meter, also ein ausgewachsenes Weibchen mit 7 Jungen im Bauch. Das war schon eine Herausforderung vom Puzzle her, obwohl es nur 2D ist und nicht 3D. Da ist es bei 3D eigentlich einfacher wie bei 2D, denn es gab 2 Seiten davon. Und erstmal nur die Seiten zu trennen, hat mich über 1 Jahr gekostet. Nur links und rechts.
Nun fängt der Laie nicht mit einem riesigen Sandtigerhai an. Aber auch bei kleinen Fischen gilt, Geduld und Vorstellungskraft sollten Sie schon haben, bevor Sie anfangen. Und auch einige Hilfsmittel, wie Hubert Schöggel bestätigt.
Im Grunde genommen reicht ein leichter Hammer, einige zugeschliffene Nägel, einmal spitz, einmal Flachmeißel ähnlich. Und dann einfach mit einer Lupe sich dahinzusetzen und dann mit leichten Klopfen versuchen, das Fossil rauszuholen. Das ist so die Urform der Präparation. Grundsätzlich ist es so, man braucht immer einige Stücke. Die ersten 30 bis 40 Stücke gehen grundsätzlich zu Bruch. Das heißt, man nimmt ein paar nicht gute Stücke einfach zum Üben und dann kann man sich das ohne weiteres aneignen. Das war bei mir nicht anders.
Und sollten Sie Ihr Können irgendwann einmal zur Perfektion bringen, dann sind Ihre Erfolge vielleicht auch, wie bei Hubert Schöggel, in einem großen Museum zu sehen.
Wie zum Beispiel im Landesmuseum in Darmstadt die Seekuh, eine Schildkröte und dann, glaube ich, noch 2, 3 Fische, die ich bearbeitet habe, hängen da rum. Also es ist immer wieder, es macht schon Spaß, dann mal durchzulaufen und dann seine eigene Arbeit mal wieder zu sehen. Keine Frage, das ist so.
Fossilien bearbeiten und präparieren kann man also mit etwas Erfahrung auch zu Hause. Fossilien suchen dagegen nur an speziellen Orten auf der Welt. Unter anderem auch in der Polarregion. Denn vor 60 Millionen Jahren zum Beispiel war die norwegische Inselgruppe Spitzbergen von dichten Wäldern bedeckt. André Rothe war in der Nähe von Spitzbergens Hauptort Longyearbyen auf der Suche nach ihren Hinterlassenschaften.
Vor den Toren des 2200 Einwohner zählenden Örtchens Longyearbyen liegt ein großer Gletscher. Dort oben, inmitten des Eises, lagern Fossilienfunde aus verschiedenen Erdzeitaltern. Ich war im Zeitalter des Pliozän unterwegs. Das war vor rund 3 bis 5 Millionen Jahren. Im Idealfall findet man dort am Gletscherrand Insekten oder andere kleine Tiere als Versteinerung. Aber meistens sind es versteinerte Blätter. Mit einem Fossilienguide zogen wir in einer Vierergruppe von Longyearbyen los. Es ging in Gummistiefeln im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein und durch Bäche. Kurz vor dem Gletscher bekamen wir noch Steigeisen für die Füße. Immer gut bewacht durch Signus Densal, einen Studenten der Polarbotanik an der Universität Spitzbergen. Signus kannte nicht nur den Weg über Geröll und Schnee, er war auch unser Schutz vor Eisbären, denn er hatte ein Gewehr dabei. Unerlässlich in dieser Gegend galt es doch, möglicherweise auftauchende Eisbären durch Schüsse zu verjagen, durch Schüsse in die Luft. An diesem Tag störte allerdings kein Bär unsere Fossiliensuche und wir konnten mit dem Steineklopfen loslegen. Natürlich interessierte mich, aus welcher Zeit man was finden könnte. Signus Densal erklärt.
Most of fossils is quite young. Many of them is just around 3 million years old.
Viele der Fossilien sind recht jung. Viele von ihnen sind rund 3 Millionen Jahre alt. Meistens sind es Blätter von Bäumen, von großen Bäumen. Wir finden hier also die Abdrücke der Blätter von Pflanzen und von Bäumen. Manchmal auch Insekten. Es gibt recht viele von ihnen im Gletschergebiet.
And it's quite many of them in the area around some of the glaciers.
Das Klima vor 3 Millionen Jahren im Erdzeitalter des Pliozän war entschieden wärmer als heute. Es war die Zeit kurz vor einer Eiszeit. Ob bereits William Barents, der moderne Entdecker Spitzbergens im 16. Jahrhundert, Fossilien fand, ist nicht überliefert. Aber viel später war es nicht, sagt Signus Densal.
When people start to do research on the islands,
als die Menschen die Entdeckung der Insel vorantrieben, fanden sie auch recht schnell Fossilien. Sie fanden die ersten vor gut 300 Jahren. Es gibt ziemlich viele Gebiete hier auf Spitzbergen, wo es Fossilien gibt. Einige Fossilienfundstätten sind von großen paläontologischen Forschungsprojekten belegt. Dort ist das Graben für normale Bürger ohne Aufsicht verboten. Aber unser Gletscher war freigegeben. Als wäre das Wandern über einen Gletscher nicht schon faszinierend genug, hatte ich nach wenigen Minuten auch schon gleich mein erstes Fossil gefunden. Natürlich ein Blatt. Aber ein schönes, 3 Millionen Jahre altes Blatt. Bevor meine Suche weiterging, wollte ich noch wissen, was Signus hier schon selbst gefunden hatte. Ich habe meistens Blätter gesehen, aber ich habe auch Blumen und Muscheln gefunden. Aber es gibt keine Dinosaurier hier. Kein Wunder, denn Dinosaurier waren im Pliozän ja schon seit vielen Millionen Jahren ausgestorben. Aber auch ohne Dino-Funde war der Ausflug zum Gletscher ein Volltreffer. Am Ende hatte ich 10 Pflanzenfossilien, die ich mit nach Deutschland nehmen durfte. Auch das Buchen des Fossilientrips war einfach. Die Spitzbergen-Info in Longyearbyen war nicht zu übersehen. Dort hing die Liste der Termine aus. Es geht aber auch anders, sagt Signus Densal. Fossilientrips bucht man am besten im Internet, auf der Homepage. Dann einfach eine E-Mail schicken oder einfach anrufen. Alles im Internet über Spitzbergen findet man auf der offiziellen Seite www.visitsvalbard.com, denn auf Norwegisch heißt die Inselgruppe Svalbard, was auf Deutsch so viel bedeutet wie kühle Küste.
Von Spitzbergen geht es in HR Info Wissenswert nun in die norwegische Hauptstadt nach Oslo. Genauer gesagt ins Nationale Naturkundemuseum zu Professor Jørn Hurum. Der Paläontologe sorgte nicht nur dafür, dass einer der schönsten Funde aus der hessischen Grube Messel, der Lemur Ida, nun in seinem Museum in Oslo zu sehen ist, sondern Jørn Hurum entdeckte bei Grabungen auf Spitzbergen neben Dinosaurierfußspuren auch Teile eines Pliosauriers. Dieses 150 Millionen Jahre alte Meeresreptil ist 15 Meter lang.
Die Forschungsabteilung des Naturkundemuseums in Oslo ist gerade mitten im Umbau und wird für 10 Jahre ausgelagert. Inmitten von Kartons treffe ich Professor Jørn Hurum, 49 Jahre alt, in kurzer Hose und im T-Shirt mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht. Der Mann, der jährlich Anfang August mit einem Team internationaler Forscher nach Fossilien gräbt. Für Jørn Hurum gehört das zu den jährlichen Höhepunkten.
The excavation will be for 2 weeks.
Die Ausgrabung geht 2 2 Wochen. Das ist das, was wir schon seit 11 Grabungen tun. Es ist eine Menge harte Arbeit, aber wir können es auch nicht länger als 2 Wochen machen, denn sonst haben wir eine Menge gebrochene Gesäße und Kniescheiben.
So usually we don't do it for more than 2 weeks at the time because we get quite a lot of broken backs and knees if we do it for longer than 2 weeks.
Hurum geht mit mir durch einige heilige Räume und zeigt mir Teile des jüngst entdeckten Pliosaurus, immer noch eingebettet in Gips. Ich bin begeistert. Wann kann man schon mal Teile solch eines Urzeitmonsters anfassen? Aber um solch ein Tier im Permafrostboden von Spitzbergen zu finden, braucht es eine Menge Vorbereitung, denke ich. Jörn Hurum widerspricht.
To put up an expedition there now is quite easy. You just need to dress for like a fall in the Alps or wherever. It's like between 5 and 10 degrees all the time and you have to think it's a lot of fog.
So eine Expedition vorzubereiten ist recht leicht. Du brauchst Kleidung wie im Herbst in den Alpen. Es ist immer zwischen 5 und 10 Grad plus. Dazu kommt eine Menge Nebel. Vielleicht kommt noch ein Sturm, also brauchst du gute Zelte, gute Schlafsäcke und Sachen, die Feuchtigkeit und Dreck draußen lassen. Dazu brauchst du Schutz vor Eisbären, Leuchtflaggen, Signalpistolen, Gewehre. Du brauchst das Ausgrabungsequipment, Presslufthammer, Generatoren und all das normale Zeug, was man zum Ausgraben eines Dinosauriers braucht. Es ist zwar ein Meeresreptil, aber es ist alles dasselbe. Das ist wie Dinosauriersuche in Nordamerika.
But still it's the same way we do it. You would expect in any dig in North America when you dig dinosaurs, for example.
Nur dass es in Nordamerika im Sommer entschieden wärmer ist. Aber was macht man nicht alles, um ans Ziel zu kommen? Nach der Ankunft in Longyearbyen per Flugzeug wird danach ein weiteres Transportmittel genutzt.
Well, now it's a 1.5 hour boat ride from Longyearbyen.
Aktuell ist es eine 1,5-stündige Bootsfahrt und danach kommt noch ein 1-stündiger Fußmarsch dazu. Das Equipment kommt dann per Helikopter. Wir haben halt viel Material zur Suche und viel Verpflegung, weil gut 12 bis 15 Menschen dort sind. Wir haben auch Touristen, die uns dort ab und zu besuchen kommen. Wir haben Einwohner von Longyearbyen, die uns besuchen. Das alles ist spaßig. Und weil es Jörn Hurum und seinem Team so viel Freude macht, interessierte Gäste zu empfangen, hat er auch mit den örtlichen Reiseveranstaltern Vereinbarungen getroffen. Kleine Gruppen werden gern empfangen.
That's always the 2 first weeks of August every year. There are organized day trips to our dig site every second day.
Immer in den ersten 2 Augustwochen gibt es organisierte Tagesausflüge zu den Ausgrabungen an jedem 2. Tag. Touristen können den Überlebensanzug anziehen und im Gummiboot rüberfahren und zu uns hochwandern. Ich mag es, über die Dinge zu reden, die ich mache. Ich mag es, Dinge zu zeigen, die ich gefunden habe. Es ist Spaß, Touristen zu empfangen.
So it's fun to have tourists coming.
Und als Tourist dorthin zu kommen, ist laut Jörn Hurum einfach. Wenn man in einem der Hotels nachfragt, weiß man dort Rat. Die meisten Hotels haben die Trips sogar als Tagesausflüge im Buchungssystem. Und die Touristen können vor Ort an der gleichen Stelle wie die Profis auch Ammoniten finden und mitnehmen. Aber zurück zur Forschung. Die meiste Zeit wird fast unter Zeitdruck gearbeitet. Die Zeit des erträglichen Grabungswetters ist nämlich knapp. In diesem Jahr wurde an einem riesigen Knochenbett gearbeitet, wie zuvor schon im vorigen Jahr. Es wurden Wirbelsäulen und Kiefer vom Fischsaurier Ichthyosaurus gefunden, dazu seltene Kieferreste und Fingerknochen vom Omphalosaurus, einem Saurier aus dem mittleren Trias. Lebendrekonstruktionen sehen so ähnlich aus wie heutige Delfine. Aber für die Zukunft hat Jörn Hurum in Spitzbergen ganz andere Pläne. Was wir gerade tun, ist zu verstehen, wie sich die Natur vom Massenaussterben zwischen dem Perm und dem Trias wieder erholt hat. 252 Millionen Jahre zuvor wurde die Erde fast zum Mars. Fast das gesamte Leben auf der Erde verschwand. Wie sich das Leben wieder erholte, ist nicht so bekannt. Es gibt nicht so viele Stellen auf der Erde, die die Geschichte aufdecken. Es gibt einige Stellen in Deutschland, einige in China und wir haben einige gute Stellen auf Spitzbergen. Wir graben in tieferen, früheren Schichten, um zu sehen, wie sich das Leben nach dem Massenaussterben wieder erholt hat. Im Moment glauben wir, dass sich das Leben in der Arktis schneller erholt hat als zum Beispiel in China. Wir werden sehen. Das kommt in den Nachrichten in einigen Jahren.
That's something that will be in the news in a few years.
Und dann blitzt es in seinen Augen und man glaubt ihm, dass er sein Ziel erreichen wird und dass er dafür Jahr für Jahr Tonnen von Gestein und Erde in Spitzbergen von links nach rechts schaufeln wird. Natürlich mit Hilfe von 12 anderen begeisterten Forschern aus aller Welt.
Ganz zum Schluss von HR Info Wissenswert geht es zurück nach Deutschland. Man könnte auch sagen, warum in die Ferne schweifen, wenn tolle Fossilien doch so nahe bei uns liegen. André Rothe hatte nämlich das Vergnügen, einen Tag lang in der Grube Messel zu graben.
Es ist ein Gewusel in einer Ecke der Grube Messel. Weit ab von den offiziellen Führungen wird geschippt und es werden Schubkarren mit Erde beladen. Der abzutragende Ölschiefer muss erstmal vom Erdreich befreit werden. Die Erde schützt den Schiefer vor der Austrocknung. Dazu Grabungsleiter Norbert Micklich.
Der Ölschiefer darf nicht austrocknen. Wenn man Plan drüber legt, trocknet er auch aus. Und so sind wir jetzt dazu übergegangen, so ein bisschen Austrocknen zu tolerieren und schütten eben Abraum drüber. Und das schützt eigentlich auch so ein paar Monate oder sonst was. Klar, wenn wir jetzt ein Dreivierteljahr nicht graben, da sind die obersten Schichten ausgetrocknet. Aber was anderes kann man eigentlich machen. Man könnte es natürlich ständig beregnen oder so, weil es kostet zu viel Geld, das ist die Sache nicht wert. Dafür gibt es noch zu viel Ölschiefer hier unten drunter.
Wer nun aber glaubt, Schippe, Pickel und Hammer sind das Härteste, was die Ausgrabung im Weltnaturerbe Grube Messel zu bieten haben, weit gefehlt. Kurz nach den Schippen beginnt eine Motorkettensäge ihr Werk und zieht Risse durch den Ölschiefer. Zum Glück wird die Säge selten eingesetzt, sagt Norbert Micklich.
Das ist die Ausnahme hier, das ist nicht die Regel. Also wir müssen manchmal, um überhaupt Zugang zu den Schichtstößen zu haben, Sachen lösen. Aber im Prinzip ist es immer besser zu keilen, wenn man eine saubere Trennlinie hat. Mit einer Kettensäge durch eine Fledermaus sägt, ist nicht mehr viel davon übrig. Ja? Wenn man Keilkluft durch hat oder sowas, dann kriegt man sie zusammen. Also das ist die Ausnahme. Wenn wir was Großes finden natürlich, lösen wir das auch raus, wenn es nicht anders frei zu spalten gibt.
Und da sind wir schon beim Thema. Unsere Gruppe aus Freiwilligen der Arbeitsgruppe Paleogeo e.V. des Hessischen Landesmuseums Darmstadt begann nun mit dem Spalten der freigelegten Ölschieferplatten. Mit Hammer und Meißel ging es robust, aber doch vorsichtig zur Sache. Immer in der Erwartung, ein spannendes Fossil zu finden. Es muss ja nicht gleich ein Urpferdchen sein oder ein Halbaffe wie Ida. Aber immerhin hat auch Norbert Micklich mit seinem Team schon einiges gefunden und geborgen. Zum Beispiel eine seltene Otter und diverse seltene Barsche und Knochenhechte. Hätte er einen Wunsch frei, würde er gern die Reste eines großen 48 Millionen Jahre alten Raubvogels mit Namen Gastornis finden. Dieses 2 Meter hohe, auf 2 Beinen laufende prähistorische Ungetüm ist bisher lediglich durch einen Knochen in der Grube Messel nachgewiesen worden. Aber was passiert eigentlich, wenn genau heute etwas Wichtiges gefunden würde?
Ja, es kommt darauf an, ob man selber bergen kann, wie der liegt. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt ein Krokodil finden, was da in die Wand reingeht, ein großes Krokodil. Gut, wir würden natürlich erst mal probieren, ob wir das freischaufeln können oder freispalten können. Aber im schlimmsten Fall würde ich einen kleinen Bagger besorgen und das freilegen lassen. Und genauso mit den Bergen. Stellen Sie sich mal vor, wir haben 5 Meter Krokodil. Da ist ein riesen Ölschiefer. Klumpen hängt da dran, dass man das rauskriegt. Das können wir gar nicht raustragen. Da würde ich auch einen Bagger holen mit Tragebändern oder sowas. Gut, auf die Platte müssen wir es trotzdem kriegen vorher.
Naja, es wurde nichts dergleichen gefunden, aber immerhin hatte so ziemlich jeder ein zumindest kleines Erfolgserlebnis. Auch ich legte einen gut 30 cm großen Schlammfisch frei. Der wurde aber nicht wirklich gewürdigt, war doch Modell Nummer 2631. Mitnehmen durfte ich den Fund leider auch nicht. Norbert Micklich dürfte es, aber der hatte schon zu viele davon herumliegen. Und die Kollegen von der Senckenberg-Gesellschaft in Frankfurt dürften es auch. Beide graben in Messel. Senckenberg hat mehr Personal und gräbt von April bis September. Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist auf Studenten und somit auf die Semesterferien angewiesen. Und 6 Tage im Jahr auf solche Enthusiasten wie die von der Arbeitsgruppe Paleogeo e.V. Die meisten von ihnen sind schon halbe Profis und haben oft langjährige Grabungserfahrung. Um es auf den Punkt zu bringen, der mit Abstand unerfahrenste war ich. Und das möge bitteschön auch so bleiben, sagt Norbert Micklich, denn eigentlich will der Grabungsleiter ganz andere Helfer auf den Ausgrabungen sehen.
Das sind Studenten, die müssen schon, sagen wir mal so, mindestens 4 Wochen da sein. Das bringt nichts an einem Tag, da erkennt man nicht alles oder sonst wie, da haben wir nicht viel davon. Also wir gehen davon aus, dass die mindestens 4 Wochen graben müssen und dann kennen sie sich auch ein bisschen aus, da muss man nicht dauernd drauf gucken. Und das versuche ich auch immer den Studenten zu sagen, um Motivation zu erzeugen. Es gibt nicht viele Leute auf der Welt, die Gelegenheit haben, bei einem Weltnaturerbedenkmal das betreten zu können und dort graben zu können.
Der Satz hat gereicht, um mich 2 Zentimeter größer werden zu lassen. Ganz ehrlich, wenn man wie ich Fossilien und ihre Geschichte liebt, gibt es wirklich wenig Größeres, als dabei zu sein bei solch einem Fossilien-Großereignis. Und einen 48 Millionen Jahre alten Fisch freizulegen und ihn in der Hand zu haben, das ist einfach ein großartiges Gefühl. Auch wenn es nur Schlammfisch Nummer 2631 war.
Forschung an Fossilien oder auf der Suche nach einer verlorenen Welt. In HR Info Wissenswert hörten Sie Reiseberichte von André Rothe. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.